Fun. Das sagt man als Pferd oder hat man als Pferdefan gerade nicht, aber wir hoffen, euch ein wenig Fun hier bereiten zu können, indem wir irgendwelche Strohhalme finden, die uns gute Laune bereiten. Und ich glaube auch, dass es einige gibt. Zum Beispiel, dass an meiner digitalen Seite weiterhin Matti Althoff zur Verfügung steht.
Hallo Lars Kniefer, vielen, vielen Dank. Ich habe auch gedacht, ich habe gar keinen Bock über eigentlich fast schon die Spiele, hauptsächlich das letzte Spiel gegen Hoffenheim zu reden, weil es natürlich gerade irgendwie nicht so viel wirklich Gutes gibt, aber dein Intro hat mir ein bisschen mehr Freude gemacht darüber, dass ich wieder mit jemandem darüber reden darf. Und ich würde natürlich viel, viel lieber jetzt schön sagen, ach, schön, dass du im Urlaub warst, schön, dass wir jetzt über 6 Punkte reden können. Aber es sind leider 0, was ist natürlich irgendwie, nicht nur macht das, dass es 0 Punkte sind, macht es traurig, sondern auch wie diese 0 Punkte zustande gekommen sind, macht es irgendwie traurig. Deswegen hoffe ich auch ein bisschen, dass ich mit besserer Laune wieder aus diesem Podcast herausgehe oder zumindest, dass ich meinen Frust mal ein bisschen abladen konnte, weil ich merke halt schon, wenn wir nicht drüber reden, dass immer so ein bisschen Restfrust mehr da ist. auch wenn es natürlich schöner gewesen wäre, wenn ich mir jetzt am Dienstagnachmittag nicht nochmal hätte die Highlights von vor 2 Tagen angucken müssen, um mich nochmal zu frusten darüber. Aber das gehört leider wohl dazu. Deswegen hoffe ich ein bisschen, dass wir irgendwas finden, was mich noch so ein bisschen glücklicher macht dabei.
Ja, ich hoffe auch, dass wir was finden, denn ich muss auch sagen, ich war im Urlaub ziemlich angefressen, als ich von dem 4-2 gelesen habe. Und auch beim Hoffenheim-Spiel ist bei mir selbst beim Ausgleich nicht so die große Jubelstimmung ausgebrochen. Was, glaube ich, auch ein bisschen an der Gesamtsituation liegt, wo wir, glaube ich, fast schon am meisten drüber reden können, wobei wir, glaube ich, auch nicht drum herum kommen, bestimmte Szenen, vor allem des vergangenen Hoffenheim-Spiels, zu bereden, zum Beispiel.
Ja, absolut. Ich habe mich extrem gefreut. Ich habe auch irgendwie tatsächlich eigentlich sogar irgendwie mit einer Niederlage fast schon gerechnet irgendwie. Also das Darmstadt-Spiel hat ja eh schon sowieso nicht so viel Hoffnung in mir ausgelöst. Dann Hoffenheim als ein extrem starkes Auswärtsspiel. Und auch wenn wir unsere einzigen Punkte diese Saison zu Hause geholt haben, waren wir letzte Saison ja auch extrem wenig heimstark. Und deswegen habe ich irgendwie damit gerechnet, dass es halt so ein ähnliches Spiel wird, mich aufgrund der sehr offensiven letzten Minuten halt irgendwie gefreut, dass es doch irgendwie reicht, dass wir halt nur unsere gesamtes Offensivpotenzial einwechseln müssen, damit wir mal wieder offensiv spielen und Tore schießen. Deswegen habe ich irgendwie gedacht, es ist halt schon geil, dass wir es irgendwie geschafft haben mit diesem Ausgleich, und ich habe mich halt tierisch gefreut. Ja, aber es hat halt auch nur, ja, wie ja jeder weiß, ein paar Sekunden gehalten, dass es halt irgendwas bringt. Und das ist halt einfach so frustrierend, dass es, ich glaube, ich habe dir das auch geschrieben, so Anfang letzter Saison, war ja diese Phase, wo wir irgendwie in der 93. Minute immer noch irgendwie ein Tor schießen können und eigentlich auch irgendwie nur in der 93. Minute gefühlt, beziehungsweise halt nur in der Nachspielzeit irgendwie. Und jetzt ist es plötzlich so, dass man, ich habe dir wirklich, glaube ich, sogar noch nach dem 2-2 geschrieben, ja, jetzt wäre es halt auch irgendwie typisch, wenn jetzt wäre da noch das 3-2 kassiert und genauso kommt's. Und das ist halt irgendwie so schade, dass man schon mit so einem extrem negativen Mindset so daran geht. Also zumindest ich halt. Und dass ich mir nicht so viel so eine Hoffnung irgendwie dann da rausholen kann, dass ich dann, also ich weiß noch, es gab so Spiele, wo ich mir dachte, geil, wir kriegen jetzt irgendwie hin, dass wir vielleicht mal eine stabilere Abwehr haben. Man kann da so ein bisschen vertrauen, man ist so ein bisschen sicherer einfach, und mittlerweile ist halt einfach so, es ist halt nicht abgestimmt, es sind irgendwie große Lücken da, wo keiner sein soll, es werden nicht die richtigen Schritte gemacht, es ist zu langsam, es ist teilweise einfach zu ungenau, es sind so kleine individuelle Fehler, die aber irgendwie im Kollektiv nicht mehr irgendwie ausgebügelt werden können und so, und das ist einfach extrem nervig. Und ich möchte natürlich auch nicht komplett unter den Tisch fallen lassen, dass wir halt auch irgendwie verletzungsgebeutelt sind, gerade hinten in der Abwehr ist ja irgendwie jedes Mal irgendwas, eine neue Kette, die sich irgendwie einspielen muss. Jetzt wieder mit einem Rapp, den man gefühlt seit Ewigkeiten auch gar nicht mehr gesehen hat, zumindest nicht in der Startelf bei Werder. Und ja, dass das halt irgendwie die Abläufe da nicht so richtig klappen, ist halt, finde ich, auf irgendeine Art verständlich, aber ich habe halt trotzdem irgendwie die Hoffnung gehabt, dass wir es irgendwie gerade mit den neuen Spielern auf den Außen und auf der 6, dass wir es trotzdem irgendwie hinbekommen, das halt einigermaßen hinzukriegen. Eigentlich auch gerade jetzt so ohne Darmstadt und Heidenheim, hui. gerade auch hinbekommen, den zweiten Aufsteiger zu nennen. Ohne jetzt irgendwie kleiner reden zu wollen, aber dass man halt 4-2 und auch auf die Art so unter die Räder kommt, ist halt schon extrem hart. Und dass man das halt trotzdem irgendwie nicht hinbekommt, das im Kollektiv irgendwie aufzufangen, ist halt auch irgendwie scheiße. Und da möchte ich irgendwie, ach, weiß ich nicht, es ist einfach extrem frustrierend, dass man das halt so nicht hinbekommt. Ja, dass es irgendwie mir wenig Grund zur Hoffnung gibt, vor allem, weil jetzt direkt dann die Spiele gegen Dortmund und gegen Union kommen und das dann mein einziges Positives, um mal mit den ersten zwei kleinen Strohhalmen anzufangen, fürs kommende Dortmund-Spiel ist einfach, dass wir jetzt zumindest noch anderthalb Wochen haben, damit halt die ganzen verletzungsbedingten Ausfälle hoffentlich einigermaßen besser werden, wobei ich da auch gar nicht weiß, was da die aktuellen Stände irgendwie sind. Und dass halt ja es Länderspielwoche ist und dass Dortmund da deutlich mehr gebeutelt ist als wir. Vor allem gerade, weil ja, glaube ich, die deutsche Nationalmannschaft auf US-Reise ist und deswegen irgendwie ein Spiel irgendwie in der Nacht halt irgendwie ist. Das heißt, da sind die vielleicht auch ein bisschen so gejetlaggt. Ja, aber das ist halt, also dass ich eher glaube, dass vielleicht Dortmund nicht so gut performen kann wie sonst. Aber dass es nicht daran liegt, dass ich denke, ach, Werder rafft sich schon, weil die haben es ja irgendwie gegen Hoffenheim auch irgendwie geschafft, zumindest noch in der letzten regulären Minute noch ein Tor zu schießen. Und das ist halt irgendwie generell so eine sehr frustrierende Gesamtsituation, dass es halt nicht an Werder liegt, sondern eher an den Schwächen des Gegners, diesen Teilschwächen des Gegners.
Ja, lass uns mal gerne über das Hoffenheim-Spiel konkret reden. Mhm. Ich habe nebenbei quasi die Highlights auf Dauerschleife laufen, damit es mir besonders schlecht geht während dieser Folge. ich glaube, es gab viel zu diskutieren, aber ganz am Anfang hat sich, glaube ich, jeder Werder-Fan darüber erstmal gefreut, dass Naby Keita von Anfang an gespielt hat. Mhm. Wie hast du Naby Keita im gesamten Spiel, das erste und erstmal das letzte für ein paar Wochen wieder, Spiel von Naby Keita gesehen? Also länger als 30 Minuten.
Ja, ich glaube tatsächlich ist es genauso gekommen, wie ich es schon mir selber, also selber über mich gesagt habe. Ich glaube, meine Erwartungen waren viel zu hoch, vor allem weil es beim Darmstadt-Spiel ja auch schon so war, dass ich glaube, es war das, ich habe leider die Highlights nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß nicht, ob es das erste oder das zweite Werder-Tor war, aber es wurde ja auch eingeleitet durch einen sehr guten Pass von einem Naby Keita. Und deswegen war meine Erwartung halt irgendwie da auch schon voll hoch. Also, weil ich fand auch diese paar Minuten im Darmstadt-Spiel halt extrem gut. Wir hatten mal wieder einen Spieler, der den Ball behaupten kann in so Situationen, wo ich dachte, ah, der Ball ist weg. Und mir ist das da, glaube ich, erst so richtig aufgefallen, wie geil seine Ballbehauptung ist und wie wenig wir sowas eigentlich aktuell so im Kader haben. Das halt alles ist viel schnell, viel Kurzpässe und dass es halt eher so ein Weiser ist, der vielleicht mal mit einem guten Dribbling den Ball halten kann. Einfach durch Tempo, durch Agilität. Aber nicht so durch so reine Ballbehauptung und Ballführung. Das fand ich da halt schon extrem krass zu sehen. Und das fand ich phasenweise halt auch im Hoffenheim-Spiel. Aber ich glaube, meine Erwartungen waren dadurch halt trotzdem einen Tick zu hoch. Ich fand ihn nicht super schlecht, aber teilweise halt doch einfach sehr unauffällig. Ich glaube, er hatte auch sehr, glaube ich, mit die wenigsten Ballaktionen in der ersten Halbzeit. Trotzdem konnte man halt schon so ab und zu mal das schon sehen. Dieses Talent, was er hat. Aber ich glaube, ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, aber ich kann mir da auch leider vorstellen, dass halt sowas auch im Kollektiv funktionieren muss, ne? Wenn halt alle irgendwie unsicher sind, was ich schon irgendwie das Gefühl hatte in der Mannschaft, einfach beim Hoffenheim-Spiel, gerade in der ersten Halbzeit, da lief einfach relativ wenig zusammen. Und dass es da halt auch für Keita dann wenig Möglichkeiten gab, das so ein bisschen zu zeigen, auch wenn ich schon fand, dass man so diese Klasse halt schon so in einzelnen Aktionen aufblitzen ließ.
Ja. Ja, ich fand halt auch, dass man, sobald er einen Ball zugespielt bekommen hat, schon gesehen hat, was der für eine Ballbehandlung hat. Das fand ich schon richtig geil. War aber so, ich musste daran denken, dass wir da damals, als Chong da war, auch sowas gesagt haben. Dem hat man so angesehen, boah, wie geil kann der mit dem Ball umgehen, aber darüber hinaus lief nicht viel und haben gesagt, das ist so genau das Gegenteil von Christian Groß, wenn man den mit dem Ball laufen sieht, dann denkt man, warum spielt er Bundesliga, und dann funktionieren doch einige Sachen. Also, dass das Optische nicht unbedingt immer mit dem Faktischen übereinstimmt. Und so fand ich es, also so schlecht fand ich es bei Keita nicht, sondern es waren einfach überraschenderweise, aber irgendwie eben auch nicht überraschend, einfach auch vier Pässe dabei und so. Mhm. Und ich fand manchmal schon cool, wie er sich den Ball von hinten rausgeholt hat. Und so, irgendwann waren da auch zwei Ballannahmen dabei, wo ich dachte, boah, das wäre wahrscheinlich jedem anderen Spieler einfach versprungen. Mhm. Und er konnte ihn echt gut kontrollieren. Aber mir fehlten, die so Schlüsselaktionen, aber das, also hat mich halt überhaupt nicht aufgeregt oder so, weil es ja natürlich völlig klar ist, dass sie jetzt nicht von im ersten Spiel von Anfang an jetzt hier alles an sich reißt,
ja,
weil
ja,
er eben so lange absolut verletzt war und nicht bei einem anderen Verein gespielt hat. Also keine Spielpraxis hat in keinster Weise. Deswegen, ich fand es einfach, ehrlich gesagt, schön anzuschauen und hatte da, das war's für mich. So. Ja. Also ich fand's cool. Habe aber von Anfang an auch schon gedacht, irgendwie kommt mir das voll früh vor, warum spielt er denn jetzt schon von Anfang an? Ich dachte, man will ihm möglichst viel Zeit geben. Mhm. Und irgendwie kam die Quittung dann ja leider eben doch kurz vor der 60.
Ja, leider. Das ist, wurde jetzt ausgewechselt. Ich habe jetzt nur mitbekommen, von den Highlights wurde gesagt 4 Wochen. Ich habe gerade eben, ich hatte noch gelesen auf werder.de, dass Fritz meinte, dass er mindestens die kommenden beiden Spiele fehlt. Er kommt ja ungefähr hin, ne? Also das sind dann zumindest jetzt 3 Wochen mindestens. In den Highlights haben sie was von 4 gesagt. Also heißt zumindest Dortmund und Union wird er auf jeden Fall fehlen. Dann die Woche drauf, Anfang November, geht's dann auswärts gegen Wolfsburg ran am Sonntag. Weiß nicht, ob das vielleicht noch eine Option ist, aber dann, wenn überhaupt, wahrscheinlich auch wieder erst dann von der Bank, weil es natürlich dann einfach so schade ist, dass man dann jetzt aus diesen paar Spielen so ein bisschen was zieht und dann halt diese eh schon gebeutelte Verletzungsliste halt so jetzt nochmal deutlich erweitert wird. Weil es halt auch, ich fand es halt so schade, weil es wirklich einfach so, man das ab und zu mal schon gesehen hat, was er für eine Qualität reinbringen könnte. Und dann ist direkt halt wieder so ein Rückschlag gibt. Das ist natürlich einfach extrem bitter dann. Ne?
Ja, mega. Dann lass uns ganz kurz über diese Gegentore, die, glaube ich, alle meines Erachtens ein 5-Minuten-Rant wert sind.
Ja.
Wie hast du das erste Gegentor gesehen?
Ich
wollte anders dahin einleiten.
Ja, okay. Mhm.
Ich war auch ein bisschen hyped wegen der Aufstellung aufgrund von Keita und weil ich Jin Ma ist einfach so ein geiler Spielertyp, der ja nun mal auch von Anfang an gespielt hat. Hab mich gefreut, dass eben, auch das klingt jetzt gemein, aber ich habe mich gefreut, dass Schmid nicht weichen musste, so besser formuliert, als zu sagen, dass Ste nicht spielt. Weil ich Ste war auch alles okay, fand ich. Aber Schmid hat gerade echt eine gute Phase. Ich habe mich gefreut und habe dabei, war ein bisschen überrascht, dass Rapp von Anfang an spielt und nicht groß in der Innenverteidigung. Mhm. Und habe da aber drüber hinweg geguckt, dass wer das große Schwäche, gerade finde ich auch in diesem Spiel, nicht unbedingt die Offensive ist. Denn wenn man die Defensive im Griff hätte, hätte man hier eindeutig gewonnen. Weil die alle drei Gegentore einfach nur dämlich sind. Genau, aber man darf, wie du schon gesagt hast, nicht unterschätzen, dass da viel Bewegung dauernd in der Abwehrkette ist aufgrund von Verletzungen. Ich glaube dennoch, dass einige Gegentore halt nicht sein müssen. Wie stehst du zum ersten Gegentor, wo Rapp sicherlich nicht unbeteiligt ist?
Ja, ich wollte es mir gerade nochmal, während du geredet hast, öffnen, aber ich war nicht schnell genug, weil ich dir so intensiv zugehört habe. Ich fand es einfach, es ist einfach viel zu einfach passiert. Also, dass es wirklich mit so einem einfachen Pass und einem einfachen Lauf dann das Tor fallen kann. Es war wieder so ein, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, aber ich habe das, glaube ich, seit dem Videoschiri so ein paar Mal. Das sind solche Tore, die so einfach fallen, dass ich mir immer denke, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Irgendwie muss irgendein Spieler im Abseits gewesen sein. Irgendwie muss jemand durch einen Foul weggeblockt worden sein. Es kann nicht sein, dass ein Tor so einfach fällt. Das hatte ich bei diesem Tor halt auch, weil, keine Ahnung, war auch ja schon die 8. Minute relativ früh gefallen. Dachte mir, irgendwas muss da schiefgelaufen sein. Im Endeffekt war es ja einfach irgendwie ich weiß nicht, ob es ein Abstimmungsfehler war, ob es einfach ein zu spätes Schalten war, aber es ist einfach viel zu einfach gefallen. Und das, ich glaube, Rapp greift da auch irgendwie, fand ich nicht, ich versuche es gerade noch zu öffnen, nicht entscheidend genug ein, nicht störend genug ein. Und ich hatte das Gefühl, ich glaube, es war gegen Darmstadt, dass es da halt auch so ein Tor gab, wo es einfach zu einfach ist, wie man nur mit, sag ich mal, im leicht erhöhten Tempo irgendwie durch Werders Abwehr durchkommt. Und das hatte ich halt wieder dieses gleiche Gefühl da gehabt. Und das, ja, darf halt so einfach nicht fallen.
Ja, ich finde auch, dass Rapp steht da einfach schlecht auch. Was mir jetzt gerade er steht schlecht und reagiert super spät halt auch.
Genau.
ich glaube, er muss das viel mehr im Blick haben. Und dann habe ich ein paar weitere Gedanken. Und zwar kommt der Pass aus der letzten Abwehrreihe von Hoffenheim, von einem Abwehrspieler von Hoffenheim. Mhm. Und ich finde es super interessant. Also ich habe hier gerade die Sportstudio-Highlights und lasse das permanent wieder abspielen. Das müsste Lienen sein, der genau, das dürfte Lienen sein, der sich da rausziehen lässt aus diesem ja, weltberühmten Sechserraum bei Werder Bremen, der sich da rausziehen lässt von einem anderen Hoffenheimer, wahrscheinlich ein Mittelfeldspieler, der quasi eine Lücke in der Hoffenheimer Abwehrkette schließt, weil Brooks quasi blöd läuft. Also wenn Werder für die Wortfindungsstörung, wenn Werder erfolgreich gepresst hätte, wäre es quasi hätte es eine klaffende Lücke in der Hoffenheimer Abwehr gegeben und man wäre durchgegangen. Deshalb läuft ein Hoffenheimer Spieler zurück und Lien lässt sich halt komplett mitziehen und dadurch wird dieser Raum frei, den der Abwehrspieler von Hoffenheim nutzt, um Pass durchzuspielen. Und gleichzeitig läuft Friedel diesem Stürmer nicht hinterher, der diesen Pass annimmt und nur weiterleitet dann.
Ja, der trabt eher so daneben, ne? Genau. Ich hab's auch gerade das alles so offen.
Also ich glaube auch hier kommen viele Fehler zusammen. Ist ein bisschen unnötig, dass Lien so weit rausrückt. Friedel muss viel näher bei seinem Gegenspieler, glaube ich, sein und Rapp reagiert zu schnell und ist dann halt einfach langsam. Da kann er, glaube ich, nicht so viel für. aber ja, es ist ja eine Kette an Fehlern, die alle im Defensivbereich auftreten. Mhm. Und ich finde jetzt fast noch spannender, wenn wir gleich über die anderen beiden Gegentore reden, weil ich glaube auch Duxch oder was, Friedel vielleicht auch, hat auch darauf hingewiesen, dass quasi ja seit Jahren dieser Rückraum so ein riesiges Problem ist.
Mhm, ja. Ja, und das sehen, also finde ich schön, ich habe jetzt auch die ganze Zeit einfach nur mit meinen Pfeiltasten hier an der Tastatur diese Szene durchlaufen lassen. Ja, aber kann man so unterschreiben, ne? Es ist halt wirklich einfach so eine Fehlerkette, weil, glaube ich, also, ne, sowohl Lien macht das halt irgendwie nicht so smart. Ich glaube, er sieht ihn sogar noch, aber will dann noch zurückgehen, sieht das zu spät und Friedel halt auch zu langsam, Rapp zu langsam, plus Stellungsspiel, also wirklich diese Kombi aus allem halt irgendwie, ne? Und ja, ich finde es einfach so anstrengend, wie es einfach so. Es wirkt einfach schon wieder zu einfach, alles, wie man das einfach mit so ein paar Pässen einfach aushebeln kann. Und ja, ich weiß nicht, sollen wir direkt schon zum 2-0 kommen dann?
Ja, oder? Sehr gerne.
2-1, dann ist es ja, ne? Dann machen wir erstmal die Gegentore. Ja, Rückraum, wie du schon gesagt hast, auch einfach viel zu einfach. Irgendjemand hat das auf Twitter gesagt, ich weiß gar nicht, wer das war, dass Hoffmann braucht nur so zwei einfache Schüsse für zwei Tore oder drei einfache Schüsse in diesem Fall dann und Werder muss halt wirklich sich mit allen Mann vorne irgendwie durchzaubern, um überhaupt ein Tor zu kriegen. Und ich hatte da auch halt das Gefühl, wie einfach dieser, weil es ja beides mal, also das 2-1 und das 3-2, waren ja beides so Distanzschüsse, wie du meinst, beides aus dem Rückraum und dass die halt nicht entscheidend genug gestört werden. Es wirkt irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das alles dann ist in der Innenverteidigung, aber dass sie eher versuchen, so in der Breite zu orientieren und irgendwie dann aufzustellen, anstatt einfach den Spieler anzugreifen. Und dadurch machen die natürlich aber auch irgendwie den Raum einfach so weit offen für, ich glaube, es war Prömel, genau, der das 2-1 geschossen hat. Es sind einfach keine Angreifer, sondern sie sich einfach so nur so aufreihen. Da kann sich einfach ja praktisch die Lücke aussuchen zwischen Abwehrspielern, wenn den halt keiner angreift. Und das ist dann, ja, weiß ich nicht. Das ist halt einfach extrem, einfach viel zu einfach gespielt, obwohl die eigentlich theoretisch genug Zeit gehabt hätten, dann sich da vielleicht noch ein bisschen, dass da jemand irgendwie rausrückt, den Spieler irgendwie mehr angreift. Das dauert halt auch alles viel zu lange, dass da halt irgendwie jemand irgendwie, weiß nicht, so die Aktion ergreift und dann ihn dann irgendwie Prömel dann mehr angreift und mehr beim Schuss hindert. Ja, ist halt eigentlich auch zu einfach. Und das ist halt wieder so ein Ding, dass es eigentlich das Gleiche ja so passiert ist beim 2-3 und ich glaube, Duxch meinte, also na, das, da können wir gleich drüber reden, wenn wir zu dem Tor gehen, ne? Aber ja, tut mir halt irgendwie einfach, ist halt einfach extrem dumm wieder.
Ich finde hier auch, kann man voll gut sehen, ich glaube, sobald dieser, war das Skov oder so, der da rein reinläuft, orientieren sich quasi alle Werder-Spieler.
Viele Leute, ne? Ja, ja.
Genau, vier Werder-Spieler auf ihn, auf den Ball. Und auch wenn man so ein bisschen weiterspulen lässt, sobald Prümel den Ball hat, kurz vorher schon, weil es gibt diese vier Spieler, die sich auf den Ball konzentrieren. Dann gibt es noch Rapp, der tatsächlich halbwegs einen Raum zumacht. Ich glaube, das ist Rapp oder irgendein Mittelfeldspieler, keine Ahnung. Mhm. Friedel verliert in der Zeit, kurz bevor dieser Querpass auf Prömel kommt, seinen Gegenspieler auch völlig aus den Augen. Das heißt, Prömel hätte auch noch durchstecken können, wenn er schnell gewesen wäre. Also ein Direktpass quasi in die Lücke, weil Friedel seinen Gegenspieler aufgibt. Jung macht das selber, aber er erkennt, glaube ich, irgendwann einfach, dass Prömel schießen will. Deshalb keinen großen Vorwurf. Den großen Vorwurf muss ich halt leider auch Lien machen, weil warum geht der zu Sko, wird er jetzt ausgesprochen.
Mhm, ja.
Warum geht der zu Sko? Also der ist mit Prömel zurückgelaufen.
Mhm. Ja.
Und das ist halt der Sechser, das ist halt seine Position. Das ist, sonst diskutieren wir da immer über einen Christian Groß und da müssen wir natürlich jetzt genauso über Lien diskutieren, der also den ja völlig blank stehen lässt.
Mhm, ja, absolut. Ja, vor allem war ja, glaube ich, das ist sogar, also eigentlich müsste ja Velkovic dann auf ihn zugehen, das heißt, dann hätte Lien da ja gar keine, also der musste ja eigentlich gar nicht hin.
Ja.
So, ja, absolut. Ja, es ist einfach die Zuordnung, die einfach überhaupt irgendwie gar nicht mehr stimmt, ne? Das ist halt einfach so frustrierend. Ja. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach wirklich so, ich guck mir sehen ja viel zu oft schon an die ganze Zeit. Das ist richtig frustrierend. Ist halt wirklich so ein Hühnerhaufen, jeder versucht irgendwie so in der Menge irgendwie sich zu bewegen, aber keiner halt so richtig so super klug. Ja, und dann ist es natürlich auch stark gesehen dann von, wenn er die Lücke auch so auf ist, will er, Prömel, ein starker Schuss, keine Ahnung, gut die Ecke gesehen, aber da ist natürlich auch eine klaffende Lücke genau dahin. Heißt, er sieht ja genau, dass der da genauso hin muss, Pavlenka eigentlich auch chancenlos so. Ja, mal wieder einfach blöd den Rückraum nicht gut genug abgedeckt und das haben wir genauso eigentlich auch dann nachher wieder beim 2-3. Wollen wir da schon hinskippen oder möchtest du noch über das Tor mehr reden?
Nee, bitte. Das Tor fand ich, glaube ich, am schlimmsten, dieses 2-1.
Ja. Ich glaube, emotional fand ich das 2-3 schlimmer, aber ja, okay. Also, ja, ich glaube, es ist irgendwie auch noch so, ich glaube, dass, also man hat das 2-2 geschossen, das ist natürlich in einer kompletten Euphorie. Wahrscheinlich reden wir doch mal ein bisschen über die positiven Dinge am Ende, über die Tore von Werder.
Na klar, das machen wir bei Feedback auch immer so. Nee, da machen wir uns andersrum, oder? Sag mir da nicht erst, du hast frei vorgetragen und dann sagt man, aber der Inhalt war scheiße oder so.
Ich dachte, man macht dieses, das ist das Feedback-Sandwich, dass man am Anfang was Positives sagt, dann den großen Teil des Negativen und am Ende nochmal was Positives.
Hast du so Schulungen mal gemacht?
Nee, aber irgendwie, ich habe das irgendwann mal gehört und seitdem, ich weiß auch gar nicht wo, aber seitdem versuche ich das irgendwie einzubringen.
Naja, wir sind keine Lehrer.
Wenn ich jemals.
Wir reden über das
sondern wütend.
Abwehr-Debakel-Sandwich von Werder Bremen.
Ja, so kann man es gut nennen. Ja. Den Triple-Bopper eigentlich sogar, ne? Mit drei Gegentoren, naja.
Aber ich dachte, ich dachte, weil ist nicht beim Double-Bopper, ist Double nicht auf die Buletten bezogen, du hast unten Brot, dann gibt es dann Mitte nochmal Brot oder bin ich gerade komplett off?
Ja, doch, gibt es. Aber ich dachte, das ist auf der Big Mac, ne?
Ich bin ja auch nicht so im Game, muss ich sagen. Ah, Double-Bopper ist gibt es den Burger überhaupt, wo in der Mitte nochmal eine Brotscheibe ist? Gibt es Leute?
Ja, der Big Mac. Aber es gibt keinen Triple Big Mac, glaube ich. Aber vielleicht, ich bin auch nicht so oft genug bei McDonald's. Die können das vegane Angebot mal ein bisschen mehr upsteppen, weil das Burger King ist sehr, sehr gut. Aber wir machen natürlich hier keine Werbung. Es gibt auch andere
Burger King. Ich finde beides scheiße, um das auch mal so klar zu
sagen. Okay, sehr gut.
Gut.
Gut, den kulinarischen Part des Podcasts auch abgearbeitet und kommen jetzt
Ich wollte wirklich verhindern, dass wir ein Problem wegen Werbung bekommen. Aber ich meine das auch todernst. Okay. Geht nicht dahin. Mhm.
Ich meine das nicht so ernst.
Gönnt euch was anderes.
Kannst du mal was empfehlen?
Ja, jeder Imbiss von eurem lokalen Imbiss Menschen ist besser als das. Okay. Ist egal, wie viel Fett und wie wenig Hygienemaßnahmen dort getroffen werden. So, gut. Drittes Tor.
Drittes Tor, man ist in der Euphorie, alles ist geil, juhu, juhu, juhu. Ich schreibe dir, Mann, das wäre jetzt blöd, wenn das passiert, dass jetzt Werner noch das Gegentor fängt. Überleg noch ganz kurz, ob ich Geld einzahlen soll bei Tipico oder einem anderen Sportwetten-Dings des Vertrauens, ohne dass wir jetzt Werbung machen für Sportwetten. Ich dachte eigentlich, wäre Werder Bremen ja wahrscheinlich jetzt gerade so dumm genug, dass sie jetzt noch das 3-2 fangen und so it happened, das 2-3 fangen. Ja, hammerdumm, komplette Euphorie, alles im Arsch. Ich hätte am liebsten irgendwas gegen die Wand geworfen, aber habe ich nicht gemacht. Ist, glaube ich, auch noch schade, weil ich glaube, es ist sogar durch einen Schubser von, einen leichten Schubser von Weghorst, der dann Veljkovic dazu, ist Veljkovic? Ich weiß gar nicht mehr, aber der Abpraller kommt vom eigenen Mann. Diesmal wird ein Schubser nicht gewertet als Offensivfoul, wie es vorher halt der Fall war, aber da reden wir vielleicht auch nochmal drüber. Und dann ist es natürlich wieder der Rückraum, keiner ist da, Bülter komplett frei. Ja, per Dropkick haut er das Ding dann irgendwie rein. Eigentlich gleiche Ecke auch wieder, ne? Nur halt auf der anderen Spielfeldseite, richtig nervig. Ja, dumm again, kann man nur.
Ja, und ich frage mich, wenn ihr auch die Sportstudio-Highlights gerade auf habt und zu Minute 7 und 48 Sekunden springt, frage ich mich, Tobi Escher, okay, ist das normal? Also, weil Bülter steht da völlig frei bei der Ausführung des Einwurfs. Auch ein anderer Spieler, der in Sinsheim spielt, steht auch völlig blank, aber im Strafraum. Mhm. Oh, falsches Video angemacht. Und ist das normal? Also, ja. Also es ist halt ein Klärungsversuch, der völlig daneben gegangen ist. Vielleicht auch wegen des Schubsers, was weiß ich. Aber das Bild, da völlig blank steht, kann ich mir nicht erklären.
Ja, ja, ja. Ich habe mich da auch gefragt, ob das so eine, also man ist halt in so einem Moment halt super offensiv, ne? Man hat jetzt irgendwie alles nach vorne geworfen, was man hat. Boré kam, glaube ich, auch noch rein, Woltemade kam rein. Ob man dann eher denkt, komm, wir haben jetzt volles Momentum auf unserer Seite, wir bleiben jetzt offensiver, decken deswegen das Ding nicht so gut ab. Aber dann denke ich halt auch, okay, Hoffenheim ist halt auch mit so vielen Leuten halt da. Werder-Spiele alle halt schlecht orientiert irgendwie, alle decken halt irgendwie, also gerade bei so einem Einwurf in so einer Position, ist es auch einfach so dumm verteidigt, das ist ja unglaublich. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfange, so hinzugucken. Ich glaube, Stay versucht noch den einen Spieler, den du meintest, die Nummer 6 bei Hoffmann, ich weiß nicht, wer es ist, und mir ist eigentlich auch ein bisschen egal, wer es ist. Aber der da frei war, versucht halt noch so ein bisschen sich dann hinzuorientieren, sieht, dass der Ball nach hinten kommt, versucht dann Bülter anzugreifen, aber ist halt auch wie beim 1-2 auch zu spät dran. Sonst ist da halt keiner, der Weg ist frei, guter Schutz, gut platziert, so, natürlich muss man das sagen, aber eigentlich darf er da halt auch nicht so frei zum Kopfball, zum Abschluss kommen. Ja, weil auch, es ist einfach so dumm platziert, ich weiß gar nicht, wen ich da alles einen Vorwurf machen möchte, aber es ist halt so krass, wie genau so ein Tor praktisch ja auch schon davor gefallen ist, nicht nur im Spiel, aber sondern halt auch generell, und es halt genauso wieder dann passiert, und ich glaube, es war Duxch im Interview danach, der halt auch meint, dass man eigentlich schon, also dass halt dumm war, dass man das so verteidigt, dass man eigentlich gehofft hat, dass man vielleicht sogar noch mehr aus dem Spiel dann herausholen kann, weil wie gesagt, Momentum war dann doch irgendwie auf Werders Seite, man war halt so extrem offensiv eingestellt, aber dass man wieder dann halt so dumm ist und so verschlafen ist und irgendwie gefühlt einfach schon dachte, man hat das Spiel jetzt irgendwie gedreht, fühlt sich in so einer Minute auch eher an, ja, wie ein Sieg, als wie einfach nur das 2-2. Weil dass man trotzdem einfach dann nicht wach genug ist in so einem Moment nach nur noch irgendwie 5 Minuten, die es dann irgendwie in der Nachspielzeit war, ist halt einfach so bezeichnend dann wieder für Werder in dieser Saison und leider halt auch generell einfach zu häufig. Und ja, dann war es, glaube ich, auch, ist es halt einfach so nackenstark, dass man da sich auch jetzt nicht mal wirklich von erholen kann. Natürlich sowohl von der Minute her, aber ich glaube, sowas macht dich auch einfach dann mental einfach so fertig. Zumindest hat es mich einfach komplett fertig gemacht in dem Moment, dass man es nicht hinbekommt. Ja, und das halt so eine Gefühlsachterbahn dann war nach irgendwie, was waren es, irgendwie 93 Sekunden oder sowas? Nee, hier steht's in der Sportschau, es sind 87 Sekunden zwischen den beiden Toren, also halt extrem dumm, und halt, also sowohl dumm, dass es halt so knapp war, dass man nicht irgendwie wacher war und dass eigentlich genau eine Kopie des Tores davor irgendwie war. Ja.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, dass das einen nicht nur in der Sekunde runterzieht und demotiviert. Was bleibt uns oder was sind die positiven Punkte, woran sich die Mannschaft jetzt festhalten kann, die Ole Werner ansprechen wird, die gut laufen? Warum soll die Mannschaft in 2 Wochen in Dortmund nicht auf den Platz gehen und sagen, mit unserer Defensive kriegen wir hier 10 Gegentore?
Ich hoffe mal, dass es erstmal reicht, dass wir irgendwie vielleicht wieder unsere Standardabwehr einigermaßen hinbekommen, sofern es sowas gibt. Aber ich hätte richtig gerne wieder einen Stark gehabt. Ich hätte auch gerne wieder einen Pieper gehabt. Ich fand Veljkovic in einigen Partien nicht so gut und habe mich auch darüber aufgeregt, wie wenig Spielaufbau dann eigentlich aus der Abwehr herauskommt. Aber der nächste Punkt, Ginmar ist ja wohl eine absolute Waffe, das ist ja hammergeil, was der kann. Ja. Mit seinem Tempo, mit seinem Spielwitz. Und da gab es gab ja ein Abseitstor von Ginmar auch wieder. Und das kam durch einen langen Pass von Veljkovic aus der Abwehrreihe. Und es war wirklich so ein paar Minuten vorher, habe ich mich darüber aufgeregt, wie wenig von da hinten doch eigentlich nach vorne kommt. Dann kam dieser Superpass und das ist halt schon wirklich geil, jemanden so zu haben, der halt einfach so geschickt werden kann und dann wirklich auch noch so gefährlich ist vom Tor, so dieses junge, hungrige irgendwie hat, so, das macht einfach schon sehr viel Spaß und das freut mich deswegen auch sehr, dass er jetzt die Einsatzzeiten kriegt und die eigentlich auch, also es war ja auch wirklich haarscharf, ne, dass man da ihn auch so einsetzen kann auf diese Art, ist natürlich schon sehr geil. Mich freut es irgendwie auch, dass so Spieler wie Wolf Made eine Chance kriegen, auch wenn er natürlich noch nicht so viel gebracht hat, aber jetzt halt eben auch so ein Ding, ne, dass ich habe es vorhin kurz angesprochen, aber wie leichter Brooks einfach nach unten geht, ist einfach wirklich eine Frechheit und das ist das irgendwie, also ich verstehe es irgendwie, weil es halt so ein typisches Foul ist, sobald man irgendwie als Offensivmann einmal zu viel zupft, aber dass echt so ein irgendwie fast 2 Meter Mann da irgendwie, der halt auch jetzt nicht das, also keine Ahnung, wenn jetzt ein Wolf Made an einem Schmied zieht, würde ich verstehen. Aber jetzt in so einer Situation, wie leicht er auch einfach fällt und das sofort gepfiffen wurde, weiß ich nicht, fand das halt schon eigentlich einen Tick zu leicht. Das hat mich halt schon irgendwie extrem genervt. Trotzdem ist es halt irgendwie geil, dass die jungen Spieler sich halt die Chancen irgendwie erarbeiten zu spielen. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht bei Ginmar, aber wollte mal natürlich auch eher daran liegt, dass man halt dann doch leider zu häufig in Rückstand gerät und dass man dann halt jemanden wie ihn einfach bringen muss, um ein bisschen Offensivpower nach vorne zu bringen. Tendenziell auch jemanden halt für einen langen Ball. Finde ich halt ganz schön, dass man zumindest, also das, ich habe zumindest das Gefühl, wenn man was von der Bank bringt, ist es nicht komplett nutzlos. Und ich hatte das auf jeden Fall, es gab Saisons, wo ich dachte, wenn jetzt Spieler XY eingewechselt werden, ist halt ein deutliches Downgrade. So, und jetzt ist es so, dass ich zumindest ein bisschen darüber freue, was wir noch auf der Bank haben könnten, vor allem im Offensiven. Auch, dass man plötzlich einen Boré bringen kann. Hätte mich natürlich mehr gefreut, wenn Boré halt so eingeschlagen wäre direkt, dass er Stamm spielt, aber so ist es halt gerade nicht. Ginmar dafür halt auch stark. Ja, deswegen offensiv, glaube ich, ist es nicht ganz so schlimm. Abwehrtechnisch haben wir jetzt 2 Wochen Zeit, um uns wieder zu stabilisieren. Und vielleicht kriegen wir es mit dem Mittelfeld auch noch irgendwie einigermaßen hin.
Genau, ich sehe das ziemlich ähnlich. Also ich finde, auch offensiv war das nicht schlecht und ich glaube auch, dass diese Offensive reichen würde in einem Spiel, in dem man einfach Bundesliga-tauglich verteidigen würde. ich glaube übrigens, das wollte ich auch noch loswerden, diesbezüglich, was auch ein Pluspunkt ist. Ich glaube, dass Werder oder anders, dass Hoffenheim eine sehr, sehr gute Chance hatte, wo Werder sich nicht notwendigerweise super blöd angestellt hat. Das war nämlich diese Chance, wo Vogt plötzlich vor Pavlenka aufgetaucht ist. Das sah super einfach aus, aber ich fand, das war brillant gespielt. Und da war Pavlenka halt natürlich brillant stark und hat gut reagiert. Vogt natürlich auch kein Abschlussspieler, hat man dann auch gesehen. Pavlenka hat auch in den letzten Spielen schon auch was gehalten und eine schlechte Defensivleistung nicht noch schlechter halt aussehen lassen. Ich glaube, offensiv, wie gesagt, dass es eigentlich eine gute Besetzung ist. Ich finde aktuell Schmied richtig gut. Ich glaube, dass der, wenn die Mannschaft nicht komplett einbricht, auch eine richtig gute Saison spielen wird. Das war's dann schon. Aber das sollte, wie gesagt, reichen, wenn man eine halbwegs vernünftige Verteidigung hat. Und das bereitet mir echt heftigste Kopfschmerzen. Denn du kannst halt, also wenn du auch wenn du zwei Tore in diesem Spiel spielst, muss das halt reichen, um mindestens einen Punkt, wenn normalerweise drei Punkte mhm. mitzunehmen. Und es, diese Defensive, das ist halt fürchterlich. Und ich frage mich wirklich, was jetzt der Ansatz ist, was man dagegen tun will, denn es sind sowohl individuelle als auch wie heißt das andere?
Gemeinschaftliche Fehler.
Ja, genau.
Im Konglomerat.
Es sind beide Aspekte und das macht mir richtig Angst. Und darüber rege ich mich quasi auch noch mehr auf als über eine vergebene Torchance. Und auch die Schiedsrichterleistung war natürlich absolut streitbar. Ich glaube, die streitbare Schiedsrichterleistung lag aber auf dem Platz und dadurch kam vielleicht auch nicht unbedingt diese klare Fehlentscheidung zu tragen oder so vom Videoschiri. Mhm. Ist auch vollkommen egal, weil man hat sich die Eier einfach reingelegt. Mhm. Und das ist leider so. Und wir können da jetzt sagen, offensiv hätten da vielleicht noch zwei mehr fallen können. Und dann hätte man das gewonnen. Auch das stimmt, aber vielleicht ist es auch vernünftig, wenn man dieses Spiel verliert, damit man endlich mal aufwacht und irgendwas an der Defensive packt. Das muss, also die, ich glaube, dass alle Spieler davon in der Lage sind, Bundesliga zu spielen. Das wird man ja wohl auf die Reihe kriegen, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Mhm. Obwohl das eben auch schon ein Problem von Jahren ist. Also über den Sechserraum, ich glaube, seit wir den zum Podcast machen, ist der Sechserraum. Und wir dachten immer, es liegt an dem Spieler. Und eigentlich haben wir jetzt mit Lean einen Spieler, der vielleicht noch sehr neu ist, aber der ja in höchsten Tönen auch gelobt wird von einem ehemaligen Trainer zum Beispiel.
Ja, vielleicht hat man jetzt in den zwei Wochen Zeit, das alles irgendwie mal ein bisschen vernünftiger aufzuarbeiten. Dann geht's halt gegen Dortmund. Wie gesagt, so viel Hoffnung gibt's da gerade nicht, außer dass man ja vielleicht in Dortmund auswärts, teilweise ja doch ganz gute Spiele sehen durfte. Vor allem letzte Saison erinnert mich sehr gerne dran. und danach, ich habe tatsächlich das ein bisschen bei Union, bei denen läuft es ja auch gerade nicht ganz so gut, muss man halt auch mal sagen. Die haben jetzt, glaube ich, die letzten 7 Spiele verloren in Folge. 5-5 in der Liga und dann kommt das überhaupt hin? Ich gucke mal lieber nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, 2 in der Champions League. Aber halt auch gegen Braga ist okay, aber gegen Real halt auch 1-0 zu verlieren, ist halt auch okay. Heißt, nächste Woche geht's dann gegen Stuttgart, unter der Woche Champions League gegen Neapel. Also heißt, also jetzt ohne die zu schlecht zu reden, es könnten halt auch aus 9 Niederlagen in Folge, aus 7 Niederlagen in Folge eben 9 werden. Vielleicht dann so sogar 10, das wäre natürlich ganz geil, weil dann wäre die 10. gegen Werder. Aber das ist natürlich alles halt auch noch Zukunftsmusik, ne? Bis Ende Oktober ist halt noch eine Weile, bis dahin kann man sich auch wieder fangen und ich will halt auch nicht nur meine Hoffnung darauf aufbauen, dass der Gegner halt gerade nicht in Form ist oder irgendwelche Schwächen jetzt gerade zeigt, sondern ich würde einfach gerne sagen können, das kriegen wir hin, weil wir es hinbekommen haben, uns zu stabilisieren in der Defensive und die Offensive weiterhin eigentlich ganz stabil ist. Deswegen wäre das eigentlich das schönere Ende dafür. Aber man muss halt, wie vorhin am Anfang schon gesagt, man muss halt jeden Strohhalm irgendwie nehmen, den man gerade kriegt. Und dann nehme ich halt gerne die hoffentlich Müdigkeit der deutschen Nationalspieler von Dortmund und die hoffentlich weiterhin schlechte Phase von Union Berlin als kleine Mini-Strohhalme noch extra gerne mit.
Genau, hoffen wir das und die kleinsten Strohhalme, das wäre da einfach eine Leistungsexplosion hat, wäre natürlich noch schöner.
Jo, das ist kein Strohhalm, das ist ein ganzer Trichter, ne? gut, hast du noch was zum Spiel?
Nein, zum Spiel habe ich nichts mehr.
Perfekt, dann vielleicht ganz kurz nochmal die Hardfacts zur Tabelle. Wir stehen gerade auf Platz 14, 2 Punkte vom Relegationsplatz, aber Bochum nochmal ein deutlich schlechteres Torverhältnis. Aber ist unten halt alles auch noch extrem eng, ne? Mit einem Sieg und einer guten Tabellenkonstellation, wenn plötzlich auf Platz 10, da sieht alles wieder besser aus, aber das ist natürlich auch andersrum gesagt, bei einem schlechten Ergebnis wäre plötzlich auf dem 16. und gegen Dortmund ja nicht so ganz unwahrscheinlich. Und dann kommen wir zum wichtigsten der unwichtigen Themen, zu Kicktipp. Ich weiß gar nicht, wer die Woche davor gewonnen hat, weil wir nicht aufgenommen haben, das tut mir sehr leid. Und gewonnen hat Hammer Hans mit 20 Punkten. Du, mein lieber Lars Knieper, hast 11 Punkte gemacht, ich habe 12 Punkte gemacht. Ja, von daher, wie immer, bei uns Verbesserungspotenzial. Ihr könnt weiterhin gerne eintreten und mit wahrscheinlich so 3 bis 4 guten Runden uns übertrumpfen. Macht gerne mit unter kicktipp.de/hmwh, dass wir uns sehr freuen. Ihr könnt uns weiterhin liebend gerne Bewertungen dalassen auf iTunes oder in eurem Podcatcher des Vertrauens. Das hilft uns, durch die traurige Werderzeit zu kommen, hilft dem Podcast. Und dann hören wir uns zum Vorbericht. Oh ja, nächste Woche. Wahrscheinlich, oder? Bist du wieder im Urlaub? Bist du wieder im Urlaub? Nee, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Ach, geil. Cool, dann hört ihr uns wahrscheinlich zum Vorbericht entweder am Donnerstag oder am Freitag vorm Spiel. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Länderspielpause. Haltet den Kopf hoch und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.